ፈተና አልቦ ጉዞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አላደረገ።
Beim Bau dieses Flughafens sind Finanzierungszusagen aus dem Nahen Osten, aus Europa, China und den USA eingegangen. Diese Gelder werden gebündelt, um das Projekt zu stützen. Besonders hervorheben möchte ich, dass Ethiopian Airlines bereits 610 Millionen US-Dollar für die erste Bauphase bereitgestellt hat.
Sichtlich stolz hier Abiy Ahmed, der äthiopische Ministerpräsident, am 10. Januar beim Spatenstich für einen neuen riesigen Flughafen nahe der Hauptstadt Addis Abeba. Es soll der größte Flughafen Afrikas werden und ist damit ein weiteres Megaprojekt, das sich Äthiopien auf die Fahnen schreiben kann, neben dem umstrittenen Nil-Staudamm Gerd. Denn seit Jahren treibt das Land ja einen wirtschaftlichen Umbau voran mit Großprojekten als Symbol für Modernisierung, mit Industrieparks und Exportbranchen, die vor allem Jobs für die junge Bevölkerung schaffen sollen. Aber kommt dieser Umbau auch bei den Menschen an?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hi. Ja, Äthiopien wächst und beeindruckt in der Tat mit Megaprojekten, aber vor allem im ländlichen Raum, wo ja viele mit den Folgen des Klimawandels und auch mit regionalen Konflikten zu kämpfen haben, da stellen sich mitunter dann doch sehr grundlegende Fragen zur Wirtschaft. Denn wenn die knappen Mittel vor Ort kaum ausreichen, um sein Leben bestreiten zu können, geschweige denn sozial aufzusteigen, wie sollen dann neue wirtschaftliche Perspektiven entstehen? Die beiden Reporter Jonas Gerding und Gianluca Delbach haben sich im Land dazu umgehört.
Es klingt fast wie ein Orchester, wenn die rund 50 Nähmaschinen im Takt über den Stoff fahren. In zwei langen Reihen sitzen die Näherinnen des Textilunternehmens M&S hintereinander und fabrizieren aus Baumwollstoffen Badehandtücher. Die verkauft die äthiopische Firma größtenteils an Kunden im Ausland. Tena Yapsa arbeitet seit 15 Jahren hier als Näherin. Es ist nicht der Job, den sie sich für ihre Kinder wünschen würde, erzählt sie. Denn das Geld, was sie hier verdient, reicht kaum.
Ich kann nichts an Geld zur Seite legen. Nach der Rente bleibt auch nichts mehr übrig. Ich bin müde. Die Arbeit hier ist sehr anstrengend. Aber ich muss es ja machen. Ich habe keine andere Wahl.
Die Jobperspektiven in Äthiopien seien für viele, auch für junge, gebildete Menschen, sehr gering, sagt Tena.
Es gibt sehr viele Arbeitslose in der Gegend, auch viele, die einen Uni-Abschluss haben. In diesen Fabriken finden sie einen Job.
Der Lohn, den Tena Yapsa bekommt, sei zwar zu wenig, um gut zu leben, aber für die Textilindustrie sogar über dem Durchschnitt. Seit 5 Jahren kooperiert die Fabrik mit der internationalen NGO Solidaridad. Die setzt sich für faire Arbeitsbedingungen ein. Seit Solidaridad die Firma organisatorisch unterstützt, hat sich die Situation für die Mitarbeiter deutlich verbessert. Die Löhne sind gestiegen und es gibt zum Beispiel Mutterschaftsurlaub. In vielen anderen Firmen sei das nicht üblich, sagt Kalayo Gebru, der für Solidaridad das Textilunternehmen betreut.
The labor standard in Ethiopia is far away compared to the standard what international set it.
Der Standard in Äthiopiens Textilfabriken ist wirklich schlecht. Vielen fehlt ein Bewusstsein dafür, wie sie ihre Arbeiter behandeln sollten. Sie zwingen sie, extra Stunden zu arbeiten. Es gibt einige Fabriken, die ihren Abfall nicht richtig abfertigen.
Gebru führt uns durch die verschiedenen Sektoren der Fabrik. Man merkt ihm an, dass er stolz darauf ist, was Solidaridad hier geleistet hat. Es gäbe sogar ein Awareness-Team, das Ansprechstation für sexuelle Übergriffe ist. Früher, als die Fabrik noch zu einer türkischen Unternehmensgruppe gehörte, hätte es das nicht gegeben. Jetzt führt der äthiopische Staat das Unternehmen und versucht, alte Kunden wie Otto wieder zu gewinnen. Ein mühsames Unterfangen. Vor allem, weil der Druck durch chinesische Konkurrenz im Land immer größer wird. Sie profitiert davon, kaum Wert auf gute Arbeitsbedingungen zu legen, sagt Gebru.
So, the Chinese one.
Die chinesischen Textilfabriken hier in Äthiopien interessieren sich nicht für soziale Standards. Sie setzen ihre Arbeiter so sehr unter Druck, wie sie nur können. Sie interessieren sich nicht für die Umwelt. Sie nutzen zum Teil Holz, um ihre Maschinenboiler zu heizen. Die haben hohe Emissionen.
Vom Bangladesch Afrikas war vor 10 Jahren die Rede, als Äthiopien Textilfirmen aus aller Welt mit Billiglöhnen anlockte. Niedrige Energiekosten und die Möglichkeit, Baumwolle anzubauen, sorgten für einen Hype um das Land. Für die 130 Millionen Einwohner sollten schnell neue Jobs kreiert werden. Die Hälfte der Äthiopier sind unter 15 Jahre alt. Für sie sollte eine Perspektive geschaffen werden. Aber so gut wie vor 10 Jahren läuft es in der Textilindustrie schon lange nicht mehr. Auf die Frage nach den Gründen sagt Gebru:
Ein Grund ist die politische Instabilität und Unsicherheit. Weil, wenn das Land im Krieg ist, hat niemand das Selbstbewusstsein, in Äthiopien zu investieren.
Abdou Letif Feko aus dem Management des Unternehmens zeigt uns das Baumwolllager. Unverarbeitete Wollberge stapeln sich hier auf dem Boden der riesigen Halle. Ein bisschen fühlt es sich an, wie auf Wolken zu laufen. Aber der Eindruck trügt. Die Lagerhalle hätte nicht mal ansatzweise seine Kapazität ausgereizt.
Here we have a little bit cotton, okay? Since I'm Harajin, cotton not currently is not coming because of security issue.
Früher gab es mehr Baumwolle. Wegen der Krise in Amhara ist der Bestand sehr stark zurückgegangen. Und das hat Konsequenzen. Wenn das Lager voll ist, läuft die Produktion nonstop. Wenn wir eine Knappheit haben, dann stoppt die Produktion für 1 bis 2 Tage in der Woche. Und das kann sehr teuer werden.
Der Aufstieg der Textilindustrie und die jetzige Ernüchterung sind ein Sinnbild für die Entwicklung Äthiopiens in den letzten Jahren. In den 2010ern wuchs die Wirtschaft. Mit der Amtseinführung von Premierminister Abiy Ahmed 2018 wurden Konflikte gelöst, Reformen eingeleitet und er am Ende sogar mit einem Friedensnobelpreis belohnt. Wenige Jahre später überwiegt die Enttäuschung. Die Konflikte sind zurück, die Inflation trifft die Menschen hart. Dazu kommt der Klimawandel, der vor allem den Wohlstand auf dem Land gefährdet. Das ist in Afar sichtbar, wo das Geschäft der nomadischen Viehzüchter auf dem Spiel steht. Dort, wo auch die Baumwolle der Textilfabrik herkommt, schlängelt sich der Awash-Fluss durch das Bundesland. Über Monate hinweg regnet es hier gar nicht. Bei Temperaturen von mehr als 45 Grad im Sommer und etwa 30 Grad im Winter, dem Zeitpunkt des Besuchs. Vom Wasser aus dem Fluss hängt die ganze Region ab. Die Landschaft in Afar ist karg und sandig. Hier und dort wächst ein bisschen Gestrüpp. Die Ausnahme, die unmittelbare Umgebung des Awash-Flusses, wie hier in der Nähe des Ortes Asaita. Mohamed Musas hageres Gesicht ist von den vielen Sonnentagen gezeichnet. Sein Alter schätzt er auf mehr als 50 Jahre. Ganz genau weiß er es nicht. Er trägt ein helles Hemd über dem Gewand, das er sich um die Hüfte gebunden hat und führt auf den Erdwall, der um den Awash-Fluss errichtet wurde. Keine 10 Meter ist der von der Erde getrübte Strom breit. Unsere Lebensader, sagt Musa.
Wir trinken das Wasser des Flusses. Wir bewässern damit unsere Felder und Gärten. Und wir geben es unseren Tieren zu trinken, den Ziegen. Aber wenn die Flut kommt, dann zerstört der Fluss hier alles. Er flutet die Häuser und Felder. Überall ist dann nur noch Wasser.
Bis zur Regenzeit sind es aber noch ein paar Monate. Bis dahin wird der Fluss immer weniger Wasser tragen. Keine 50 Meter vom Fluss entfernt hat Musa eine hölzerne Hütte errichtet. In der lebt er mit seiner deutlich jüngeren Frau und 3 Kindern. Auf sandigem Boden unter dem Schatten von ein paar Bäumen lungern ein paar Ziegen herum. Die Kultur der Afa dreht sich komplett ums Vieh. Traditionell ein Hirtenvolk, meist Nomaden, zogen sie früher mit ihrem Vieh durch die trockenen Weiten, immer auf der Suche nach Wasser und grünen Weideflächen. Sie tranken die Milch der Tiere, verdienten am Verkauf von ihnen. Und sie transportierten Waren. Allein in Afar leben 1,5 Millionen dieser Hirten, deren Lebensweise bedroht ist.
Unsere Großväter hatten viele Kühe. Wir waren reich. Damals hatte ich viele Kamele. Aber die Zeiten haben sich geändert. Jetzt habe ich kaum noch Vieh. Die Kamele sind an einer Krankheit gestorben, dann habe ich fast alle meine Kühe verloren.
Die Tiere verenden meist in Dürrejahren, wenn sie ausgezehrt und besonders anfällig für Krankheiten sind. Viele Afar sehen sich in solchen Zeiten dazu gezwungen, sie zu verkaufen. Musa zieht seine Spitzhacke durch die braune Erde. Er muss das Unkraut loswerden, damit hier Okra, Tomaten und Zwiebeln wachsen können. Mit einem ausgetüftelten System aus schmalen Gräben leitet er Wasser aus dem Awash-Fluss zu seinem Feld. Aus stolzen Nomaden werden so Agropastoralisten, die zwar noch Vieh haben, aber vermehrt auf Landwirtschaft setzen müssen, um ihre Familien zu ernähren. Das neue Leben hat jedoch auch seine Vorteile, sagt Musa.
Früher lief ich oft kilometerweit, um Essen und andere Sachen zu suchen. Jetzt bleibe ich an einem Ort. Hier kriege ich auch mein Essen. Ich habe Zugang zu Bildung, Gesundheitsdiensten und bin glücklich mit meiner Familie. Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau.
Das Land, das er bewirtschaftet, gehöre seiner Familie, sagt Musa. Mit Landrechten ist es jedoch so eine Sache in Äthiopien. Formal besitzen Bürger kein Land, sie haben lediglich temporäre Nutzungsrechte. Der Staat bleibt Eigentümer. Ausländische Investoren, gerade auch aus dem arabischen Raum, haben da ein leichtes Spiel. Ausgerechnet in dem trockenen Afar wollen sie auf den fruchtbaren Parzellen direkt am Awash-Fluss großflächig Landwirtschaft betreiben. Dämme und Bewässerungsanlagen werden gebaut, um dem Fluss sein Wasser zu entnehmen. Äthiopische Geschäftsleute verdienen mit. Auch wenn Musa keine Probleme mit den Investoren hat, sieht er sie kritisch.
Sie bauen nicht für sich selbst an und sie sind sehr reich. Ganz anders als wir.
Ja. Äthiopien buhlt um Investoren, aber Geschäfte sind auch in Afar nicht ohne Risiko. Premierminister Abiy Ahmed weckte große Hoffnungen. Doch seine Landreform löste Konflikte in vielen Regionen aus. Etwa ein Drittel der Menschen in Äthiopien lebt von der Landwirtschaft. Die Gewalt trifft sie besonders hart. Besonders brutal wurde ein Krieg gegen Aufständige in Afars Nachbarprovinz Tigray geführt. Mehrere hunderttausend Menschen haben hier ihr Leben verloren. Das Wirtschaftswachstum ist eingebrochen. Zwischenzeitlich hatte sich der Krieg auch auf das Gebiet der Viehzüchter in Afar ausgeweitet. Milizen fielen über Dörfer her, zerstörten Brunnen und Deiche. Wasser wurde hier als Kriegswaffe benutzt.
Viele Menschen in Afar haben ihr Leben verloren. Viele wurden vertrieben. Auch die Wirtschaft hat gelitten.
Wir reisen nach Bonga, auf die andere Seite des Landes. Im Gegensatz zu Afar gilt die Gegend hier als eine der fruchtbarsten im ganzen Land. Sie ist hügelig, bewaldet und mit vielen Regentagen gesegnet. Sie ist friedlich und eigentlich sollte sie ein Motor für die landwirtschaftliche Entwicklung des Landes sein. Solomon Mamo läuft entlang von Netzen, die auf hüfthohen Holzkonstruktionen gespannt sind. Auf ihnen liegen Kaffeebohnen zum Trocknen aus. Frauen und Männer schieben sie hin und her, damit sie ordentlich Sonne abbekommen. Mamo ist der Vorsitzende einer Kooperative, in der 308 Kaffeebauern organisiert sind. Er ist ein gewissenhafter Mann, trägt sein Hemd in der Hose und hat einen Notizblock unter dem Arm geklemmt. Er geht viel raus ins Feld, auch weil er seine eigene Farm betreibt. Sie alle hier sind Kleinbauern, die jeweils nur wenige Hektar Land bewirtschaften. Auf den Netzen haben sie ihre Ernte zusammengetragen, sagt Mamo.
Der Kaffee hier ist reif und zum richtigen Zeitpunkt geerntet worden. Wir sind stolz darauf, ihn hier hingebracht zu haben. Es freut uns, ihn nun zu präsentieren. Kaffee und deren Verarbeitung ist für uns eine Frage von Stolz und Identität.
Äthiopien vermarktet sich als Geburtsort des Kaffees. Die Pflanze wächst auf natürliche Weise in den Wäldern rund um Bonga. Von hier aus soll sich der Arabica-Kaffee erst in der Region, dann in der Welt verbreitet haben. Heute geht etwa ein Fünftel der Produktion nach Deutschland, Äthiopiens wichtigsten Absatzmarkt. Kaffeeexporte stemmen ein Drittel der äthiopischen Exporteinnahmen. Schätzungen zufolge leben mehr als 15 Millionen Menschen in Äthiopien vom Geschäft mit dem Kaffee. Mamo führt uns durch einen Pfad in das Stück Wald, in dem er seinen Kaffee anbaut. Zwischen mächtigen, schattenspendenden Bäumen, in deren Wipfeln es sich Affen bequem gemacht haben, wachsen die Kaffeesträucher. Mamo beugt einen Ast herunter. Ein paar Kaffeebohnen sind noch nach der Ernte übrig geblieben. Landwirte wie Mamo stehen vor einem Problem. Die Europäische Union ist dabei, eine Entwaldungsverordnung einzuführen. Ab dem Januar 2027 müssen Händler in Deutschland nachweisen, wo genau der importierte Kaffee herkommt und ob dafür in den vergangenen Jahren Bäume gefällt wurden. Falls ja, darf der Kaffee nicht eingeführt werden.
Das bringt einige Auflagen. Das schränkt den freien Markt ein, den es davor gab. Kriterien müssen erfüllt werden, bevor der Kaffee von hier nach Europa verkauft werden kann. Das ist ein ganz neuer Druck, der auf uns lastet. Diesen Druck spüre ich.
Dabei ist offensichtlich, hier wurden keine Bäume für eine Kaffeeplantage gefällt. Im Gegenteil. Die Gegend ist bekannt für den Waldkaffee, der zwischen Bäumen gepflanzt wurde. Manche Kooperativen ernten sogar wilden Kaffee, der ganz natürlich wächst. An sich haben die Bauern nichts gegen entwaldungsfreien Kaffee, aber sie fürchten die bürokratischen Hürden. Sie müssen die GPS-Daten ihrer Parzellen vermessen und mit allerlei weiteren Daten in ein Online-System eintragen. So können Händler am anderen Ende der Lieferkette mit Satellitendaten prüfen, ob auf dem Areal seit dem Jahr 2021 noch Bäume gefällt wurden.
Das ist echt ein Problem, vor allem wenn man nicht geschult ist und nicht weiß, wie das gehen soll.
Kooperativen wie die von Mamo haben Glück. Sie bedienen eine teure Nische, Bio, Fairtrade oder wilden Kaffee. Für den Export mussten sie auch schon früher bereits an Zertifizierungsprogrammen teilnehmen. Sie sind damit vertraut, wenn ihre Arbeit dokumentiert und kontrolliert wird. Der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, der schon lange die Kaffeebauern der Region unterstützt, schulte einen Mitarbeiter von Solomons Kooperative. Er wurde mit einem Smartphone ausgestattet und registriert nun die Farmer und ihre Parzellen. Anders wäre es hier auf dem Land auch gar nicht möglich, wo manche nicht einmal ein Mobiltelefon besitzen. Arbeiter schleppen Kaffeesäcke von der Ladefläche eines LKWs in einer Lagerhalle. Jeder Einzelne wird gewogen, die Menge notiert, dann in die Ecke verstaut. Noch ist es hier leer. Es ist die erste Charge der Saison, die gerade vorgefahren ist. Fiseha Alemu beobachtet das Geschehen. Er ist zuständig für Zertifizierungen bei der lokalen Gewerkschaft in der Stadt Bonga, zu dem 55 Kooperativen aus dem Umland ihren Kaffee transportieren lassen. Im Jahr 2025 hat die Gewerkschaft es gerade einmal geschafft, die Geodaten von 4 Kooperativen zu registrieren. Formal erfüllen nur sie die Kriterien für den zukünftigen Export nach Europa. Alemu lächelt stets, er ist von Natur aus Optimist und glaubt daran, dass sie auch die anderen zertifiziert bekommen. Aber die Schulungen und die technische Ausstattung haben ihren Preis. 100 US-Dollar rechnet er für jeden einzelnen Landwirt.
Wir sollten für die Ausgaben entschädigt werden. Das Geld sollten wir über den Verkaufserlös des Kaffees bekommen. Das ist die große Herausforderung der Entwaldungsverordnung. Nach der Einführung könnte es zu Preissteigerungen kommen, weil für uns vor Ort Kosten entstehen.
Viele Bauern in Äthiopien fragen sich, ob sie in einem Jahr noch ihren Kaffee nach Europa verkaufen können. Besonders groß ist die Sorge bei denjenigen, die auf sich alleine gestellt sind. In der Solino-Rösterei in Addis Abeba sieht man allerdings auch, wie es nach vorne gehen kann. Riesige Maschinen rotieren hier grüne Kaffeebohnen unter Hitze durch die Luft. Nach 20 Minuten sind sie dunkelbraun. Dark Roast wird das genannt. Die Rösterei war die erste im Land und ist ein Vorreiter für Fairtrade-Kaffee, der zu 100% in Äthiopien hergestellt wird. 42 Menschen arbeiten hier. Die Rösterei schafft Arbeitsplätze, die dringend benötigt sind in der Hauptstadt. Vor allem junge Menschen finden hier Jobs. Produktionsleiterin Blen Hailu, selbst erst 28 Jahre alt, erklärt, dass der Export von geröstetem Kaffee eigentlich kein leichter Markt sei.
Viele Röstereien haben nicht so viele Kunden wie wir. Es ist ein sehr sensibles Geschäft. Du musst deine Kunden sehr zufriedenstellen, vor allem in Bezug auf Qualität. Die Bohnen müssen immer gleich schmecken für den Kunden.
Und auch hier spürt man die Auswirkungen der EU-Verordnung.
Wir können nach Europa nicht exportieren ohne die Information, wo der Kaffee herkommt. Unser Kaffee muss nachverfolgt werden. Wir fordern immer ein Dokument von den Farmern ein, auf dem steht, woher der Kaffee kommt, wer ihn angebaut hat und wer ihn hierher gebracht hat.
Das Problem der Kaffeebauern kann die Rösterei zwar nicht lösen, aber bisher klappe die Nachverfolgung des Kaffees sehr gut, meint Blaine Hailu. Sie plädiert dafür, dass die Rösterei auf jeden Fall Anforderungen der Europäischen Union erfüllen wolle.
Weil sich das auch auf unser Land auswirken wird. Europa importiert sehr viel Kaffee. Wir wären als Land in einer schlechten Situation, würden wir uns nicht darum kümmern.
Die Rösterei ist eigentlich das, was die äthiopische Regierung schon lange forciert. Produkte made in Ethiopia, das Land als Label, Exporte ins Ausland. Die größten Kunden von Solino sind Supermärkte in Deutschland. Und eines sei gewiss.
Germany is known for drinking coffee.
Deutschland ist bekannt dafür, Kaffee zu trinken.
Ja, Kaffee bleibt natürlich eines der wichtigsten Exportgüter Äthiopiens und ist aber auch zugleich Teil eines viel größeren wirtschaftlichen Umbaus des Landes. Ein Umbau, den die Regierung seit Jahren mit sehr großen Infrastrukturprojekten vorantreibt und über diese Megaprojekte, auch über das jüngste von ihnen, den neuen Flughafen Bischoftu, spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin für die Region, Karin Bentsch. Karin, du warst ja jetzt gerade auf dieser Baustelle dieses neuen Megaflughafens. Es ist ein riesiges Projekt. Was hast du denn dort gesehen und auch erlebt?
Ja, ich muss wirklich sagen, das war wow, anders kann ich es gar nicht in einem Wort zusammenfassen. Also ein riesiges Gelände habe ich da gesehen, das gerade dem Erdboden so ziemlich gleich gemacht wird mit Baggern und mit Walzen, die da unterwegs sind. Dieser neue Mega-Flughafen Bischoftu, da ist der Spatenstich gerade geschehen, der wird seit diesem Monat gebaut und man kann jetzt schon sehr gut sehen, wie sich die Landschaft da sehr stark verändert. Also an den Rändern gibt es noch Felder, da gibt es Weiden, auch Tiere, viele Esel haben wir gesehen, Kamele und Kühe. Da gibt es Bäume und auch kleine Häuser, in denen Menschen leben, vor allem die Bauern. Und die verschwinden eben so langsam für dieses riesige Bauprojekt. Es war wahnsinnig staubig und sehr, sehr heiß da. Es ist gerade sehr trocken und große Lastwagen bringen da Steine und Schotter für die Bodenarbeiten gerade ran. Denn die Fundamente für die Landebahn werden gerade gebaut und eine Landschaft, in der es ziemlich hügelig ist. Das ist schwierig für einen Flughafen, deshalb wird da gerade sehr viel eingeebnet. Ja, und die ersten beiden Konstruktionsfirmen, die sind auch schon da und die kommen beide aus China.
Dieser Flughafen ist ja in der Nähe von Addis Abeba auch so eine Boomtown, die mit ihrem Wachstum in den letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt hat. Wofür steht denn dieser riesige Flughafen, der da entstehen soll, politisch und auch wirtschaftlich?
Also der steht auf jeden Fall wirtschaftlich dafür, dass Äthiopien zu einem der größten Umschlagplätze zum einen für Passagiere, aber auch zum anderen für Luftfracht in Afrika werden will. Der Flughafen Bischoftu, der soll 110 Millionen Fluggäste pro Jahr registrieren und das ist etwa fast doppelt so viel wie der Frankfurter Flughafen, nur mal um so einen Vergleich zu haben. Bischoftu soll also der größte Flughafen Afrikas werden mit über 200 Flugzeugen, die da zeitgleich abgefertigt werden mit riesigen Gärten mit Lounges, Fitnessstudios, also Airport Next Level könnte man sagen. Politisch ist der neue Flughafen auch ein großes Prestigeprojekt für die Regierung und für Ministerpräsident Abiy Ahmed. Ja, ein Megabauprojekt, das sozusagen die große Stärke und den Fortschritt Äthiopiens zeigen soll.
Auch der Gerd-Staudamm am Nil ist ja so ein Vorhaben in Äthiopien mit durchaus großer Symbolkraft. Wie wird der denn heute im Land gesehen?
Ja, wir waren tatsächlich zur Eröffnung dieses Staudamms in Äthiopien und haben auch mit Menschen dort gesprochen. Und viele von ihnen sind sehr stolz auf diesen großen Nilstaudamm. Das hat auch damit zu tun, dass er eben durch die Beteiligung und Mitfinanzierung vieler einzelner Äthiopier dann gebaut werden konnte. Also da wurde wirklich Geld aus dem Volk sozusagen eingesammelt, auch wenn chinesische Banken zum Beispiel Technik oder Turbinen da bezahlt haben. Aber die Hauptleistung liegt bei den Äthiopiern selber und das schafft eben eine große große innere Verbundenheit der Menschen mit diesem Bauprojekt. Und ich habe damals auch bei den großen Ausfallstraßen in der Hauptstadt Addis Abeba zur Eröffnung so riesige Videoleinwände gesehen, auf denen dann dieser Damm zu sehen ist und diese mächtigen Wassermassen, die da runterfließen. Und ja, da stand auch ein Dank drauf für alle Landsleute, die eben mitgeholfen haben, dieses Bauwerk zu finanzieren.
Dieses Mega-Bauprojekt ist ja durchaus in der Region ein wenig umstritten, für Äthiopien sehr wichtig. Worum geht es hier in erster Linie? Um Energiepolitik, um die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt im Land oder um die nationale Selbstbehauptung?
Ich denke, es geht tatsächlich um alles drei. Es geht wirtschaftlich wirklich darum, dieses Land nach vorne zu bringen, also rauszuholen aus den traditionellen Wirtschaftsbranchen auf ein neues Level zu bringen. Es geht auch um nationale Selbstbehauptung. Gerade bei dem Dammprojekt gibt es ja eine große Konkurrenz zu Ägypten. Und es geht aber auch, und da würde ich sagen sogar in erster Linie, um Wirtschaft und Geld. Denn mit diesem Damm soll so viel Strom produziert werden, wie etwa 4 moderne Atomkraftwerke erzeugen. Es ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung und damit will Äthiopien eben zu einem Powerhouse werden in ganz Ostafrika und eben noch mehr Strom verkaufen als bisher schon in die Nachbarländer, zum Beispiel nach Kenia, in den Sudan und nach Tansania auch. Es geht auch darum, den eigenen Leuten mehr Zugang zu Strom zu bieten, denn in Äthiopien leben so etwa 135 Millionen Menschen, aber derzeit haben etwa 60% der Leute, die dort leben, keinen Strom, gerade in den ländlichen Gebieten, und das soll sich damit nun auch ändern.
Der Ministerpräsident Abiy Ahmed, der verfolgt ja eine durchaus ambitionierte wirtschaftliche Neuaufstellung in ganz vielen Gebieten im Land, aber was genau soll Äthiopien, das ja traditionell zum Beispiel bekannt ist für den Kaffee, was soll das Land in Zukunft noch produzieren?
Also ich glaube, es geht da jetzt in erster Linie wirklich um die Megaprojekte. Äthiopien will zeigen und Abiy Ahmed will auch zeigen, auch im Konkurrenz, sagen wir mal, zu Kenia, dem Nachbarland, dass es eben Megaprojekte kann. Und deshalb setzt es auf diese neuen Branchen, also zum einen auf die Stromerzeugung durch Wasserkraft. Sie werben auch damit, dass es eine grüne Kraft ist und eine grüne Energie, und zum anderen aber auch auf den Flughafenbereich, wo es wirklich um Fracht geht, um ja internationale Güter, sozusagen, dass Äthiopien zu einem Zentrum wird für Energie und für Passagiere und für Luftfracht. Das soll sozusagen im großen Stil die anderen Branchen ablösen. Man will also zeigen, man kann groß, man kann bauen und ist erfolgreich damit.
Vorhin waren wir ja eher auf dem Land unterwegs und da waren doch viele Stimmen zu hören, dass von diesen großen Plänen dann vor Ort dann doch nicht so viel anzukommen scheint. Was müsste denn passieren, damit dieser große wirtschaftliche Umbau tatsächlich auch einen breiteren Wohlstand mit sich bringt, auch abseits der größeren Städte? Braucht es da eine stärkere Regulierung, eine gezielte Förderung, vielleicht auch einen anderen politischen Fokus? Was meinst du?
Ich würde sagen, es gibt ein sehr, sehr großes Stadt-Land-Gefälle. Man sieht das sehr gut. Addis Abeba ist eine wahnsinnig moderne Stadt, steht also vielen europäischen Städten in nichts nach. Es gibt große, moderne Häuser. Abends leuchtet die ganze Stadt, weil viele Hochhäuser beleuchtet sind. Das ist so typisch für Addis Abeba. Es gibt modernen Nahverkehr, also Straßenbahnen zum Beispiel oder auch E-Busse. Es gibt breite Boulevards, es gibt Gärten, eine grüne Lunge in der Stadt. Also diese Stadt ist wirklich vorbildlich für afrikanische Verhältnisse auch. Aber man sieht im Landgefälle doch, dass vieles von dem, was in der Stadt normal ist, überhaupt nicht ankommt. Die Leute leben zum Teil noch sehr rudimentär. Ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt für viele Leute da keinen Strom, zum Teil auch keine Wasserversorgung. Man muss nach wie vor zu Brunnen laufen. Also insofern, das müsste reguliert werden, da müsste geguckt werden, dass durch gezielte Förderung dort den Menschen eben auch mehr Wohlstand gebracht wird, mehr Moderne gebracht wird, damit sich das ein bisschen angleicht zwischen Stadt und Land.
Sagt unsere Korrespondentin für die Region, Karin Bentsch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war's für heute in der Weltzeit. In der nächsten Folge, auf die ich mich besonders freue, geht es dann um Schönheitsindustrie in Südkorea. Vielleicht fragt ihr euch ja auch schon länger, wie es Südkorea geschafft hat, mit einer unglaublichen Vielfalt an Cremes, Serien, Reinigungspasten oder Sheetmasken in Sachen Schönheitsprodukte den zweiten Platz hinter Frankreich zu ergattern. Und was für ein Ansehen, ein junges, glattes Aussehen dann auch im Land Südkorea selbst genießt. Antworten darauf gibt es dann und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ich bin Katja Biegalke. Tschüss und macht's gut.